Willkommen zu Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Gschwandner und Martin Kaswurm. Come on.
Nike wird erstmalig Trikotsponsor des DFBs und jetzt gibt es einen neuen Deal. Es ist wirtschaftlich okay, wenn jemand anscheinend kolportierte 100 Millionen zahlt jährlich und Adidas wahrscheinlich nur um die 50 unter Anführungszeichen bezahlt hat.
Business, Technology and Millions. Come
on. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des BTM Podcast Business, Technologie und Millionen. Heute bereits in der 13. Ausgabe. Lieber Martin, how is life?
Life is good, lieber Florian. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur 13. Ausgabe. Wir melden uns heute, in dem Fall ich wieder mal, super langweilig aus Salzburg, wieder mal im Büro, gebunden hier an Österreich und du bist wieder auf einem anderen Kontinent sogar unterwegs. Wo bist denn dieses Mal?
Genau, ich bin ein bisschen mehr im Süden. Genau, ich bin gerade in Ägypten, eine Woche Urlaub, habe aber schon eingehend, sehe zu dir ganz kurz im Vorgespräch gesagt, Martin, Urlaub mit Baby bekommt eine neue Dimension. Also zu Hause gibt es mehr Schlaf gefühlt, aber es ist alles gut. Die Sonne scheint, Blick aufs Meer ist da und wir genießen das alles ein bisschen herunter, aber haut gut hin.
Sehr gut, haut gut hin ist ein gutes Stichwort. Wir haben heute wieder, ihr kennt meinen Sorger mittlerweile schon, ein vollgepacktes Programm, auch heute wieder. Wir hoffen, dass wir doch relativ viel durchkommen in den nächsten 45 Minuten. Happening of the Week steht ganz oben, lieber Florian. Was war denn dein Happening der Woche?
Mein Happening der Woche war eigentlich zu lernen, das Fliegen dann mit all den Dingen, die dazugehören mit Kleinkind, ein bisschen komplizierter ist und Diskussionen am Flughafen, was darf man mitnehmen und was nicht. Umgekehrt aber die positiven Vorteile, die ich auch genieße, diese Fast Tracks und, und. Also der Kinderwagen eröffnet unmögliche Dinge am Flughafen. Da kann man dann dort auch einmal ein paar Minuten zu spät sein. Da kriegt man eine Sonderbehandlung, finde ich ganz positiv. Wir waren jetzt nicht zu spät, sind damit Zug angereist und Bibabo hat gut hingehaut, aber man lernt dazu und gibt es immer wieder neue Themen. Aber ich glaube, du hast auch Happening der Woche, was irgendwie mit Fliegen oder im weitesten Sinne mit dem Fliegen zu tun hat.
Richtig, und das war nicht abgesprochen, Flo, gell? Das muss man dazu sagen. Das war eigentlich ganz lustig. Ich habe bei mir reingeschrieben, Miles and More Updates, weil ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch viel Flieger ist und viel mit, egal ob es jetzt Etihad oder Qantas oder United oder in dem Fall jetzt in meine Wenigkeit fliegt ganz viel mit der Lufthansa und deswegen bin ich auch im Miles and More Club mit dabei. Und interessanterweise haben vor 2-3 Wochen hat die Lufthansa hier eine, oder Miles & More, eine Info rausgeschickt, dass diese E-Voucher verfallen. Ich weiß nicht, ob der andere auch dieses Problem gehabt hat. Ich habe es beim Eric von Bitband auch gesehen, dass er es bei Instagram gepostet hat. Wer will meine E-Voucher haben, weil die verfallen mit Ende März, also sprich in ein paar Tagen. Und ähnlich ging es mir dann auch. Und dann hat man aber irgendwie festgestellt, ich glaube durch Feedback von den Usern bei Lufthansa, dass man die E-Voucher schon einlösen kann für Flüge nach Ende März. Man muss sie aber jetzt einlösen, weil sonst verfallen sie. Und jetzt habe ich halt irgendwie meine ganzen E-Voucher, die übrig waren aus den letzten Jahren, weil da gab es ja eine riesen Umstellung mit dem Punktesystem bei Miles & More, eingelöst auf meine nächsten Flüge über das Jahr hinweg, die ich schon gebucht habe. Und man hat jetzt überall diese Upgrades halt gesichert. Also ja, es war mein Happening der Woche, hier mal zu schauen und einmal aufzuräumen im eigenen Miles & More Account, um zu schauen, ja, wo nützt man die E-Voucher am besten? Ich bin ja nächste Woche in Miami, da werden wir auch drüber berichten bei Summit at Sea. Und dann werde ich ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen plaudern, was sich hier bei Miles & More auch getan hat. So viel zu meinem Happening der Woche.
Spannend. Martin, was bist du da für Status? Bist du da Frequent Traveler oder schon Senator? Du fliegst ja doch öfters.
Ich bin dankenswerterweise Senator und das, weil ich sehr treu der Lufthansa bin, muss man wirklich sagen, schon seit acht Jahren. Also ich habe seit 8 Jahren meinen Status da und bin, ja, weil durch das San Diego, da gibt es einen super Flug. Unser Lieblingsflug der Familie ist München-San Diego und durch das eigentlich bin ich ein harter Kämpfer für den Status. Aber muss eben dazu sagen, dieses Jahr hat sich das ganze System umgestellt und ich bin gespannt, wie und ob sich das dieses Jahr so noch so einfach ausgeht, weil es ja ganz ein neues Punktezählsystem gibt, ohne die Leute jetzt hier zu langweilen damit, aber wir werden schauen einmal, es ist sicher schwieriger, den Status zu erreichen mit dem neuen System.
Genau, es gibt ja auch irgendwo, habe ich in einem Podcast dazu gehört, die haben einmal das Miles & More Programm, glaube ich, tatsächlich sogar analysiert. Das ist ja nicht nur für die Lufthansa, ich glaube auch alle diese Flug-Loyalty-Programme sind eigentlich teilweise die Cash-Cow und wären als, wenn man es als Firma ausgliedern würde, also irrsinnig viel wert. Man darf das gar nicht unterschätzen und ich glaube, Miles & More war ein Pionier in diesem Bereich. Wir machen ja mit einem Startup von mir, wo ich dabei sein darf, mit Hello Again auch Loyalty. Drum ist ein irrsinnig spannendes Thema Und da hat es ja auch viele Tricks gegeben, wie Meilen sammeln und. Und da haben sie jetzt, glaube ich, einiges abgedreht oder geändert auch.
Ja, richtig. Ich habe mich da mal stundenlang eingelesen oder sogar tagelang vor einigen Jahren, wie man am besten und am einfachsten zu dem Status auch kommt. Und tatsächlich, damals war es jetzt so der einfachste Weg gewesen über die Aegean Airlines, keine Ahnung, wie man die ausspricht, aus Griechenland, also die Greek Airlines quasi, weil die wenigsten Punkte requiren. Jetzt fliege ich natürlich nicht viel in Athen herum oder in Griechenland, aber wenn ich ein Grieche bin und über Starlines da dabei bin, ist das der einfachste Weg zu diesem Starlines Gold Status, das ist ja der Senator quasi, weil es ja auch ein Zusammenschluss ist von vielen Airlines und United gibt ja auch in Amerika die Punkte dazu. Aber ich muss schon sagen, ich bin da wirklich sehr, sehr treu und schaue tatsächlich, wenn ich einen Flug habe und den wird es vielleicht um 100 Euro billiger geben mit der KLM oder mit der Air France, dann fliege ich nicht mit denen, weil da fliege ich lieber mit Lufthansa.
Na, verstehe ich. Vielleicht ganz kurz ein Side-Note noch, weil es ganz witzig ist. Ich habe mich ewig lang nicht mit dem Thema Punkte sammeln beschäftigt. Mittlerweile tue ich das auch ein bisschen mehr, dass ich zumindest der einen oder anderen Hotelkette treuer bleibe, weil wenn man es gut macht, kann sich das auch zahlen mit der richtigen Kreditkarte, bibabo. Und ein Freund von mir, der hatte irgendwie, ich weiß nicht welchen Bonvoy-Status, das ist unter anderem von Marriott das Programm, bei dem ist auch so extrem, der hat in der Corona-Zeit, hat ja wenig Reisen gegeben, hat er trotzdem, glaube ich, das billigste Marriott-Hotel irgendwie für 40, 50 Nächte gebucht, der hat aber keine einzige Nacht drinnen geschlafen, nur um da seinen höchsten Status zu erhalten. Aber er sagt, es zahlt sich natürlich aus, er kriegt immer das Upgrade und. Also da kann jeder mal reinschauen, gibt es natürlich auch viele Hackseiten, wie man das am besten macht, mit welcher Kreditkarte vielleicht sein User Acquisition da drüber laufen lässt, dann kann man aus einer Meile 1,5 machen und. Also wenn es da Profis unter den Zuhörern gibt, gerne senden, dann werden wir noch einmal tiefer in das Thema einsteigen. Gut, und wir springen rüber in den Produkttipp der Woche. Das passt nämlich ganz gut zum Thema, Martin. Du hast ja gerade gesagt, du bist ein Vielflieger, ein Traveler. Ich bin da und dort auch im Ausland. Und was im Ausland natürlich immer schwierig ist, wenn man die EU verlässt, sind natürlich die Roaminggebühren. Jeder kennt es, man landet dann im neuen Land, dreht den Flugmodus ab, die SMS kommt rein. Lieber Kunde, willkommen in wo auch immer, Dubai. Das Megabyte kostet jetzt 15,36 Euro, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da kann es natürlich schnell teuer werden, weil im Hintergrund irgendwelche Systemupdates, einmal die E-Mail heutzutage checken, kurz YouTube einschalten, hunderte oder tausende Euro sind weg. Also da kann man zwei Dinge sagen. Man kann das meistens bei seinem Mobilfunkprovider auch eingrenzen oder irgendeine Sperre machen lassen. Bei mir ist das, glaube ich, bei 60 Euro. Und umgekehrt gibt es ein Produkt, das heißt betterroaming.com. Und was betterroaming.com macht, wenn man auf die Webseite geht, kann man sich eine eSIM aktivieren. Das heißt, man kann binnen von 3 Minuten eine SIM-Karte aktivieren, die nahezu in allen Ländern geht und dort Vertragspartner mit lokalen Mobilfunkanbietern hat, dass man dann, ich habe jetzt vorher gerade geschaut, in Ägypten, ich habe mir jetzt gekauft, 1 GB hätte kostet $7, 3 GB haben kostet $19,99, 5 GB $30 und mit jeder weiß das, mit 5 GB kann man schon viel machen. Also immer wenn ich im Nicht-EU-Ausland im Urlaub bin, aktiviere ich meine eSIM, das ist dann eigentlich nur ein Schalter, das Telefonieren lasse ich über mein Premiere-SIM und es ist wirklich, du kannst sofort mit Apple Pay zahlen oder wahrscheinlich auch mit Android Pay und geht irrsinnig leicht und ist echt eine Erleichterung. Machen tut das Ganze der Hakan Koç, der damals Auto 1 gegründet hat, den kenne ich auch ein bisschen. Ich glaube auch, dass Hannes Amitsreiter da mit dabei ist und so, da sind schon ein paar gute Mobilfunkpoliden dabei, aber für mich definitiv ein Produkttipp. Man braucht keine SIM-Karte wechseln, nichts Lästiges machen. Es ist wirklich gut.
Cooler Tipp, Flo. Also das habe ich so jetzt nicht gekannt, finde ich cool. Ich von meiner Seite, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, was ich mache, wenn ich drüben bin in den Vereinigten Staaten, mache es auch ähnlich mit der eSIM. Ich verwende Red Bull Mobile, weil Red Bull Mobile ja mit A1 irgendwie gelinkt ist und die haben interessanterweise vor Jahren einmal für ihre Red Bull Athleten das Red Bull Mobile eSIM Programm gelauncht und das ist aber für jedermann zugänglich. Das heißt, man muss natürlich nur ein freigeschaltetes iPhone oder Smartphone haben, dann kann man auch sich die Red Bull Mobile App für eSIM runterladen, die heißt irgendwie RBM Data, glaube ich, und dann kann man genau, wie du gesagt hast, Pakete dazu buchen und das ist am einfachsten. Und ich habe aber schon für mich auch diese Disziplin, dass ich dann im Ausland nicht großartig in den sozialen Medien herumsurfe und dann komme ich schon in einer Woche mit einem Gigabyte oder mit zwei aus, also da brauche ich auch nicht mehr. Wenn man wirklich sagt, okay, man limitiert seine ganzen Video-Consumption, vor allem halt Insta, TikTok und die Geschichten, die natürlich ganz stark die Daten saugen. Also in dem Zusammenhang genau, ist das ganz spannend.
Richtig. Martin, wir haben letzte Woche über das pink-violette Trikot der deutschen Nationalmannschaft gesprochen und jetzt ist ja wieder Länderspielpause gewesen und Sport ist ja in unserem Podcast immer wieder ein Thema. Natürlich auch deswegen, weil der Martin viele Verbindungen hat und ich durchaus auch ein Fußballfan bin. Jetzt sind schon ein bisschen mehr wie 6,3 Sekunden vergangen im Podcast. Aber Martin, was ist passiert in 6,3 Sekunden?
Ja, vieles passiert. Ich glaube, jeder Österreicher, der patriotisch ist und stolz auf das, was er gesehen hat, der hat unser Spiel gesehen gegen die Slowakei, unseren 2:0 Erfolg. Und jeder da, glaube ich, der mitgeschaut hat, wirklich mitgefiebert, als Christoph Baumgartner das Weltrekordtor geschossen hat, um hier nach 6,3 Sekunden einzunetzen. Also es war schon Wahnsinn, oder? Es war der Anstoß, der hat da drei ausgetrippelt und dann einen Weitschuss genau. Und wirklich auch in die, ich glaube, linke untere Ecke dann getroffen, zum 1:0. Richtig. Weltrekordtor, so schnell hat es das noch nie gegeben. Ich glaube, am gleichen Abend haben dann die Deutschen gegen Frankreich gespielt und da waren sie irgendwie auch 7-8 Sekunden, also deutlich genau. Länger. Und deswegen war das, glaube ich, schon, ist das erwähnenswert.
Aber Kudos natürlich auch nach Deutschland, auch super einstudiert, Steilpass, Toni Groß, dass ich es rausbringe. Tolle Vorlage an Wirtz, tolles Tor. Wir wollen aber jetzt nicht nur über Fußball reden, sondern das hat natürlich auch einen Hintergrund. Viele, nicht Titelblätter, aber zumindest im Handelsblatt, in der Bild-Zeitung, überall wurde der große neue Nike-Deal diskutiert. Nike wird erstmalig Trikotsponsor des DFBs mit 2027 und in Deutschland ist es natürlich schon eine große Sache. Jetzt kann ich da auch ein bisschen mitreden, weil ja wir unter anderem damals von Adidas akquiriert worden sind und ich ja selber bei Adidas dann noch einige Jahre mitarbeiten durfte und ich weiß, wie heilig sozusagen der Fußball ist. Adidasler hat ja damals sozusagen mit den Stollen und den drei Streifen irgendwie das Ganze geprägt. Und jetzt gibt's einen neuen Deal. Martin, was sagst denn du aus deiner Perspektive zu so einem Deal? Oder findest du das, es ist wirtschaftlich okay, wenn jemand 100 Millionen, anscheinend kolportierte 100 Millionen, zahlt jährlich und Adidas wahrscheinlich nur um die 50 unter Anführungszeichen bezahlt hat? Ist es einfach Marktwirtschaft, Kapitalismus, höheres Angebot gewinnt oder was ist denn da deine Meinung dazu?
Es schlagen natürlich zwei Herzen in der Brust und ich glaube, es gibt natürlich die emotionale Komponente hier, wo man sagt, okay, Deutschland, das muss Adidas sein und da ist diese lange Heritage und die machen ja seit den 50er Jahren, sind die Trikotsponsor bzw. Ausrüster und man hat dann die Weltmeistertitel 54, 74, 90, 2014 gewonnen, aber auf der anderen Seite schlägt natürlich auch die rationale Brust und die Brust im Sinne von, oder das Herz in der Brust im Sinne von, es geht einfach doch um 800 Millionen Euro über die Vertragslaufzeit gemeinsam. Sprich, man redet da von 400 Millionen Euro mehr, die der Verband zur Verfügung hat für Frauenfußball, für Nachwuchs, für X, Y und Z. Und in dem Zusammenhang finde ich, und da habe ich vielleicht auch ein bisschen die amerikanische Brille drauf, finde ich das auf jeden Fall gerechtfertigt vom DFB. Und ich verstehe das, wieso die den Weg gehen, weil man ist mit keinem fix verheiratet und wirtschaften hin oder her. Ich glaube, wenn es um so viel Geld geht, dann muss man irgendwann auch einmal die Emotionen beiseite lassen und diese Entscheidung treffen, weil man kann ja nach dieser Periode eh wieder neu verhandeln, dann muss vielleicht Adidas ein bisschen mehr in die Tasche greifen und sagen, okay, das ist was uns wert, dass wir hier wieder wirklich auch zurückkommen als Ausrüster. Also ich glaube, am Markt draußen ist Competition gut und in dem Fall ist es gut für den DFB und natürlich geht es jetzt einmal emotional, gehen die Wogen hoch, aber grundsätzlich finde ich das schon die richtige Entscheidung. Meine Meinung.
Ja, ich bin auch deiner Meinung, weil am Ende des Tages, ich meine, der DFB wirtschaftet nicht nur gut, wenn man sich die Zahlen anschaut, Geld können sie gebrauchen und geht ja da nicht um 3% höheres Angebot, sondern um ein 100% höheres Angebot. Also ich glaube, das macht einfach sehr, sehr viel aus. Mit dem Geld kann man natürlich viel machen. Was definitiv meiner Meinung nach nicht richtig ist oder wirklich sehr, sehr blöd ist, ist das Timing. Gerade jetzt, wo das Trikot richtig vorgestellt wurde, gerade vor der Heim-EM und, muss man das irgendwo rausballern. Anscheinend wollte Adidas-CEO Björn Gulden das kurzfristig noch verhindern in einem Meeting. Nicht gegangen, aber ich finde es natürlich sehr unglücklich gewählt. Für Nike definitiv ein Gewinn. Die sagen natürlich auch, wir überzahlen ein bisschen. Die Börse hat gar nicht so stark drauf reagiert bei Nike, aber trotz allem ist es irgendwo ein Schlag ins Gesicht für Deutschland oder für Adidas auch, wenn Nike jetzt der Ausstatter wird und die können sagen, wir wollen Fußball gewinnen, wir wollen da wieder also die Nummer 1 werden und ganz klares Zeichen setzen. Hat wirklich viel Emotion ausgelöst. Ist halt immer schwierig, wenn sich Politiker dann zu Wort melden, die hier keine PNL-Verantwortung haben und sage ja, am Ende des Tages nicht fürs EBIT irgendwo gerade stehen müssen und dann vor den Shareholder Alkohol dann irgendwie argumentieren müssen, wie stark sind wir denn gewachsen, wie geht's uns denn? Da kann man immer leicht reden, aus zweiter Reihe oder von der Seitenlinie, um ein bisschen im Jargon vom Fußball zu bleiben. Aber unglaublich, was der Deal auch an Diskussionen ausgelöst hat. Und ja, gehört dazu. Und der Stärkere da und dort oder das bessere Angebot gewinnt halt hin und wieder oder meistens. Ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, wie gesagt, richtige Entscheidung und natürlich Timing, da bin ich bei dir. Also ich, wenn man irgendwie da zuvorkommend gewesen wäre und das smarter getimed hätte, dann hätte man das nach der Europameisterschaft gemacht, weil genau. Ich glaube, das wäre sicherlich ein besseres Timing gewesen, weil man muss jetzt auch sagen, 2027 ist ja auch nicht übermorgen. Und deswegen hätte man hier sicherlich noch ein bisschen warten können, weil da ist ja noch die EM und die WM dazwischen. Also in dem Zusammenhang habe ich es interessant gefunden. Aber und auf das, was du angesprochen hast, war auch spannend, weil der Oliver Bierhoff ja auch so eine Schelle ausgeteilt hat gegenüber der deutschen Politik, weil die Politiker gesagt haben, man muss sich hier auch committen zu Adidas und zum deutschen Wirtschaftsstandort. Und der Oliver Bierhoff, glaube ich, hat dann in einem Interview auch gesagt, dann müsste sich die deutsche Wirtschaft auch mal committen zu, die deutsche Politik committen zur deutschen Wirtschaft und wirklich auch hier was machen bei Steuern und Lohnsenkungen, Lohnnebenkosten etc.
Genau.
Also das war auch ganz interessant, wirklich hier dieser Schlagabtausch zwischen Sport und Politik.
Genau. Martin, du hast vorher ein bisschen über Social Media geredet und ich glaube, wir alle nutzen in irgendeiner Art und Weise Social Media, sei es Instagram, Bibabo, aber mich interessiert eigentlich, nutzt du die Plattform X, vormals Twitter, die ja Elon Musk übernommen hat. Man liest viel über X, man weiß, Elon ist dort selbst der stärkste Mann sozusagen mit den meisten Followers und hat da einen oder anderen Tweet, darf man glaube ich ja noch sagen, immer wieder raus. Ist das eine Plattform, die du verwendest? Interessiert mich persönlich wirklich.
Du, interessanterweise nicht. Also das wird vielleicht auch jetzt auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht wundern, aber ich bin nie mit Twitter X warm geworden. Ich habe nie wirklich, bin nie in dem Twitter-Game eingestiegen. Wir haben natürlich, oder ich habe natürlich hier meinen Account oder meine Accounts und bin eher ein passiver Konsument. Das heißt, ich nutze das, ich folge einigen, die guten Content auch liefern, um mir hier meine News rauszuziehen, aber das ist verhältnismäßig um einiges geringer, als es ist bei Instagram, als es ist bei TikTok, als es war damals noch bei Facebook. Also ich muss wirklich sagen, da bin ich eigentlich nicht der große Ex-Twitter-User, weil ich bin, ja, ich habe nie wirklich dieses Verhalten entwickelt, dass ich da meine Daily News rauskonsumiere. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Oder wie ist es bei dir?
Bei mir ist es sehr ähnlich. Ich bin auch ein passiver Nutzer. Ich glaube auch, das hat sich in Europa sicherlich nie so stark durchgesetzt wie in den USA. In den USA war ja sehr spannend immer, dass relativ bald, wenn die News waren, vor jedem News-Anchor oder vor jedem Moderator oder Journalisten sozusagen immer das Twitter-Icon auch angezeigt wurde, dass eigentlich überall dann Followers an Twitter, ich kann mich nur erinnern, ganz früher, du bist irgendwie in Abercrombie reingegangen, die wichtigste Aussage war, make sure you follow us on Twitter, wenn du wieder rausgegangen bist oder so. Und das war bei uns nie der Fall. Ich habe es eigentlich auch immer nur als passive oder als Lesequelle verwendet. Ich folge dort, glaube ich, unter 100 Leuten, schaue aber dann sicherlich auch wöchentlich rein, weil du kannst sehr gut Wissen, finde ich, aufsaugen, aber es hat es bei mir auch nicht auf meine Landingpage am Telefon geschafft. Es ist in einem Ordner drinnen, aber es ist nicht wie Instagram oder mittlerweile TikTok, was ich immer noch nicht weiß, ob gut oder schlecht ist, ganz heraußen. Und ja, es gibt ein paar Zahlen dazu, da sieht man auch wieder, Statistiken kann man so oder so darstellen. Elon Musk stellt die immer sehr zu seinen Gunsten dar, wie das Wachstum nicht super ausschaut und irgendwelche neuen KPIs, die man dann wieder mit alten nicht vergleichen kann. Aber wenn man etwas nachlässt, dürften die Zahlen Year-over-Year-Vergleich circa 18% runter sein. Und overall eigentlich schon über 23%, seit Elon Musk übernommen hat. Und das ist schon, burnt schon viel Money für ihn. Und die Fragestellung, die es hier natürlich geben wird, wird X noch lange oder ever bestehen bleiben? Es soll ja auch jetzt die Super-App kommen dann, mit Bezahlung und von Elon Musk. Wie ist denn deine Point of View auf Elon Musk und all die Dinge, die er da aktuell gerade macht? Mal ist er dann wieder Neuralink, macht irgendwas Tolles. SpaceX hat jetzt gerade wieder, jetzt muss man aufpassen, was ist erfolgreich, nicht erfolgreich gelandet, aber trotzdem erfolgreich gewesen. Wie verfolgst du Elon? Und wenn ja, what's your take?
Boah, das ist eine breite Frage, Flo. Und das ist natürlich jetzt sicherlich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ich glaube, wenn ich bei Twitter und X nochmal bleibe, er hat 44 Milliarden für die Plattform gezahlt. Und was schon interessant und spannend ist, in vielen Interviews, die er ja auch gibt, jetzt mit Don Lennon, dieses bekannte Interview, das ja auch irgendwie so kritisch abgebrochen wurde, also mit dem Ex-CNN-Anchor, das letzte oder vorletzte Woche online ging, er mit diesem diesen 44 Milliarden sagt er selber in den Interviews, er hat überbezahlt. Also die war eigentlich zu teuer, er hat zu viel ausgegeben, das weiß er auch. Aber ihm ist ja ganz wichtig dieses Free Speech und jeder ist auf dieser Plattform willkommen. Jetzt wird er hier konfrontiert mit den Dingen von Hate Speech und wie will er was Censorship machen und wie will er vielleicht auch was irgendwie verbieten auf der Plattform. Und da sagt er, na, alle sind willkommen. Und er hat ja auch den Donald Trump wieder eingeladen, weil Elon Musk ist ja auch ein Republikaner in seinem Tun und in dem, was er wirklich auch drüben macht. Das heißt, als Mensch, auch hier wieder bin ich bei dem Adidas-Beispiel von vorhin, schlagen sie ein bisschen zwei Herzen in der Brust. Ich glaube, er ist ein unglaublicher Visionär, was er geschafft hat, was er damals mit PayPal aufgebaut hat, was er geschafft hat jetzt mit Twitter natürlich oder was er vorhat mit Twitter hier aufzubauen, was er mit Tesla gemacht hat, was er mit SpaceX macht. Also ich glaube, er ist schon ein Visionär, er schafft es, smarte, clevere Leute um sich zu scharen, haben wir auch bei OpenAI gesehen, wo er in den Anfangsphasen mit dabei war, wo jetzt wirklich auch mit ChatGPT einiges daraus entstanden ist. Also ich glaube, er ist ein Phänomen in dem Vision vorgeben und wirklich auch in dieser Worth-Ethic, Dedication, hart reinzuhackeln und Gas zu geben. Wenngleich er natürlich auch, und das ist ja bei Genie und Wahnsinn immer so diese Gratwanderung, schon polarisiert und nicht alles, was er sagt und was er macht, ist, glaube ich, das meine Vision und meine Philosophie des Lebens. Also ich hätte jetzt mein Kind nicht, ich kann ja den Namen nicht einmal aussprechen, so genannt, wie er seinen Sohn zum Beispiel genannt hat. Und also da ist er schon ganz extrem und in seinen politischen Ansichten, da bin ich auch nicht hundertprozentig d'accord mit ihm, aber unternehmerisch Wahnsinn. Also ist schon krass. Wie siehst du? Ich weiß nicht, wie würdest denn du ihn analysieren?
Sehr ähnlich, Martin. Also du hast dir recht, die Frage ist wahrscheinlich zu breit für heute, wenn man da in alles reingehen würde. Aber natürlich, ich finde schon ein Pionier in vielen Dingen und jemand, der einmal viel Geld verdient hat, da muss man ihm schon Mut zusprechen, dass du alles reinvestierst, quasi von vorne wieder loslegst, teilweise auch in neuen Industrien, in neuen Zweigen, wo du keine Ahnung davon hattest und es einfach noch einmal revolutionierst. Das muss man ja sagen, das war ja keine Evolution, das war ja immer die Revolution. Da gibt's ja super viele Beispiele, wie die Mercedes-Delegation gekommen ist in die USA und er hat gesagt, er hat eine Elektro-Supercar. Das haben sie in 3 Monaten gebaut, dass sie da einen Showcase hatten. Das war ja immer wirklich spitz auf Knopf und wirklich an ärgster Kante gefahren, ob das Unternehmen überlebt. Und das muss man schon hoch anerkennen, was so unternehmerisch und Entrepreneurship-mäßig passiert. Die Visionen, Dinge komplett neu zu denken, hatte ja damals auch Richard Branson ein bisschen, der gesagt hat, der größte Vorteil war, dass ich null Ahnung vom Fliegen habe oder wie eine Fluglinie funktioniert. Darum habe ich die Virgin Airline gründen können und Dinge wie diese. Und ich glaube, er motiviert sicher viele Leute, er polarisiert sicher, wahrscheinlich auch ein bisschen egozentrisch und da kommt viel dazu. Und da belassen wir es auch heute, aber teile eigentlich die Meinung sehr mit dir.
Ja, man ist eine spannende Person, die uns sicher immer wieder vor die Linse oder in dem Fall vor das Mikrofon kommen wird, weil über ihn kann man einfach viel berichten und da kann man sicher auch viel auch aus der Vergangenheit nochmal aufrollen. Das werden wir auch mal bei einer der nächsten Episoden, glaube ich, können wir in dem Zusammenhang was bringen. Also ich glaube, das ist recht spannend, was Elon Musk hier macht. Vielleicht ganz kurz hier ein Schwenk von mir. Ich will die Brücke schlagen. Werbung in eigener Sache. Wir haben es ja letztes oder vorletztes Mal bereits angesprochen, dass einige Anfragen bei uns reingekommen sind. Im Bereich des Sponsorings, im Bereich der Werbung. Und das ist von unserer Seite jetzt auch vielleicht auch nochmal die Message raus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden hier in den nächsten Wochen mit unserem ersten Sponsor, mit unserem ersten Partner rausgehen, um wirklich auch hier entsprechend unseren Podcast, wie sagt man denn, zu supporten und so auch auf wirtschaftliche Beine zu stellen. Und in dem Zusammenhang vielleicht jetzt auch nochmal der Shoutout an alle raus, die Interesse haben, die Lust haben, wirklich auch hier mitzumischen oder mit dem Flo und mir in den Austausch zu gehen, meldet euch gerne unter info@btm-podcast.com. Dann können wir hier in das Gespräch gehen. Wir haben bereits einige Anfragen bei uns am Tisch liegen und die werden wir jetzt durchsortieren und uns dann wahrscheinlich mit April, Mai hier auch auf die nächsten Steps festlegen. Flo, habe ich das jetzt gut gemacht? Habe ich was vergessen?
Du hast das perfekt gemacht, hast nichts vergessen. Genau, wir überleben eben so ganz normale Host-Read-Ads, wo wir vorlesen, wie man das aus anderen Podcasts kennt, beziehungsweise ein Hauptsponsorpaket für das restliche Jahr zu vergeben. Wo man dann natürlich auch grafisch und sonst wo unterstützen kann, haben, wie gesagt, Reichweite immer über 1000 Zuhörer, Streams, Tendenz wachsend, Gott sei Dank, und glaube ich ein sehr gutes Publikum. Vielen Dank an euch alle da draußen natürlich immer fürs Zuhören und es ist natürlich auch für uns super, wenn wir Feedback bekommen und natürlich auch hoffentlich den einen oder anderen Sponsor, um das Ganze ein bisschen zu finanzieren auch. Genau, lieber Martin. damit man dann auch happy bleibt, wenn man Dinge finanziert, habe ich da drinnen was Spannendes gelesen, nämlich die Harvard Study on Happiness, die über 80 oder seit 80 Jahren läuft, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, eine Studie, die quasi so circa länger wie wir zwei leben, mittlerweile ongoing ist. Martin, was hat die Harvard Study of Happiness rausgefunden? Sind wir happy? Ich habe gerade gelesen, die Finnen sind das happiest Land der Welt, war gerade letzte Woche bei den Streams drinnen.
Du Flo, ich habe das ja letzte Woche schon in der Episode 12 als Cliffhanger genutzt und deswegen würde ich gerne jetzt ein paar Minuten drauf aufbringen verwenden, dass wir über diese Study auch reden, weil es ist ganz spannend. Es ist eine der längsten Studien über den Menschen und übers Glücklichsein quasi von Menschen, die Harvard gemacht hat, beziehungsweise die es auch global gibt. Du hast es angesprochen, seit über 80 Jahren. Ich will ein paar Facts hier mal rausbringen, weil es ist echt interessant, weil die Studie analysiert quasi, wann ist man glücklich, macht Geld glücklich, macht Gesundheit glücklich, macht Beziehung glücklich etc. Und es wurden hier 1939, wirklich ist die Studie gestartet worden, wurden 724 Männer aufgeteilt in zwei Gruppen, also leicht über 700 Männer, aufgeteilt in zwei Gruppen, in diese Studie reingeholt. Da muss man jetzt dazu sagen, da ist circa ein Drittel der Teilnehmer aus dem Harvard College von den Jahrgängen 1939 bis 1944, also doch schon einige Zeit her. Und zwei Drittel sind Männer aus den ärmsten Vierteln in Boston, also wirklich auch rund um Harvard herum quasi, aus dem Jahr 1939. Und man hat diese 700 Männer in einen Topf geschmissen und dann hat man Datenerhebung begonnen. Das heißt, man hat in regelmäßigen Abständen über die letzten 80 Jahre hinweg diese Teilnehmer interviewt mit standardisierten Fragebögen im Einblick auf oder im Hinblick auf ihr Arbeitsleben, wie zufrieden sie da sind, wie glücklich sie sind in ihren Beziehungen, wie ihr emotionales Wohlbefinden ist. Man hat medizinische Untersuchungen gemacht von 1939 bis jetzt, weil die Studie läuft immer noch, mit den Nachfahren dieser Teilnehmer, weil einige natürlich auch da bereits verstorben sind. Und da hat man umfassende medizinische, körperliche Untersuchungen gemacht, Bluttests, Gehirnscans und dann natürlich auch Follow-ups, weil, das habe ich gerade schon angesprochen, die Forscher haben wirklich auch die Teilnehmer in ihrem Leben begleitet und haben dann Daten gesammelt über ihre Karrieren, über ihre Ehen, Scheidungen, Nichtscheidungen, soziale Aktivitäten, Sportaktivitäten und den Gesundheitszustand. Und das ist ganz interessant, fast forward jetzt, 80 Jahre, die aktuellen Entwicklungen. Mhm. Man ist mittlerweile ausgeweitet auf die Studie, oder die Studie hat sich mittlerweile ausgeweitet auf die 1300 Nachkommen der ursprünglichen Teilnehmer, also die haben viele Kinder bekommen und man hat 1970, ist ja auch logisch irgendwie, der Lauf der Zeit, auch Frauen mit in die Studie aufgenommen, hauptsächlich die Ehefrauen und jetzt analysieren wir seit den 70er Jahren auch noch die Frauen dazu. Also so einmal zu den aktuellen Entwicklungen und zur Datenerhebung. Bevor ich zu den Schlüsselergebnissen was dazu sage und was man wirklich auch rausgefunden hat, was ist so dein Take dazu?
Ja, erstens einmal super spannend, was das Thema Happiness, glaube ich, ist ja in Zeiten wie diesen präsenter denn je in vielerlei Hinsicht. Na, man sieht ja auch über Social Media passiert jetzt nicht nur Happiness, sondern leider auch ganz viele tragische Studien, die sind natürlich eher kürzer oder Kurzzeitstudien. Bei Jugendlichen ganz tragische Dinge, wie dass die Suizidrate nach oben gegangen ist und pipapo. Und prinzipiell auch immer das Thema, gibt's ja viele Aussagen, ab $5,000 sozusagen ist der Zenit beim monatlichen Einkommen erreicht, was Happiness irgendwo betrifft, macht Geld glücklich, macht die Beziehung glücklich, macht, was ist es im Leben, was ist so der Key, den wir immer suchen, den Schlüssel, um glücklich zu sein. Und ich lese so Dinge gerne oder teilweise schaut man da gerne rein in so Studien oder will gern wissen, wie geht's den anderen, wo ist denn der Benchmark, wo stehe ich vielleicht? Auch so Dinge, ich kann nur von mir selber jetzt sprechen, glaube ich, dass Sport eines der Dinge ist, die für mich am meisten sprechen und ich merke einfach, wenn ich Sport mache, dann tut sich in meinem Endorphin-Haushalt was und. Also ja, ich bin jetzt auf die Ergebnisse gespannt, Martin, und erzähl sie uns.
Es ist ja interessant, weil wir haben ja immer Longevity auch, oder immer, wir haben ein paar Mal schon Longevity auch besprochen, also Langlebigkeit in unserem Podcast. Aber das ist ganz interessant, also es sind drei Key Findings, drei Schlüsselergebnisse rausgekommen. Mhm. Einmal das Thema Langlebigkeit. Also und da ist interessant, die Studie hat keine, und dann, also ganz wichtig, keine starke Verbindung zwischen dem Cholesterinspiegel im mittleren Alter und der Langlebigkeit festgestellt. Also das ist schon mal interessant. Stattdessen waren Beziehungsqualität, Zufriedenheit im Leben die stärkeren Auslöser für ein langes Leben. Also wenn wirklich jemand zufrieden war und wenn jemand eine gute Beziehung gehabt hat mit seinem Partner, mit seiner Familie, dann war das ein Indikator eher, dass die Personen älter geworden sind, weil mittlerweile ja auch einige verstorben sind in dieser Studie. Also das ist das erste Mal zum Thema Longevity. Das zweite, zu den genetischen Faktoren. Ein Teil der Studie hat sich natürlich auch auf diese Genetik fokussiert oder konzentriert und da hat man auch gesehen, dass diese genetischen Faktoren weniger Einfluss gehabt haben auf Langlebigkeit, als man zuvor angenommen hat, im Vergleich zu den Lebensgewohnheiten und Umständen, die die Personen gehabt haben. Also Stichwort Genetik. Und das letzte, und das ist auch ganz interessant, dritte Key Finding zur psychischen Gesundheit. Teilnehmer, die mit 80 Jahren als zufrieden eingestuft wurden, waren mit 50 Jahren jene, die in Beziehungen am zufriedensten waren. Das ist ganz interessant. Also ich wiederhole das nochmal. Teilnehmer, die mit 80 Jahren als zufrieden eingestuft wurden, waren mit 50 Jahren jene, die in Beziehungen waren, die am zufriedensten waren, nicht notwendigerweise jene, die das höchste Einkommen hatten oder die beste psychische Gesundheit, physische Gesundheit, sorry. Also das ist auch ganz interessant und das spiegelt das wieder in dem Zusammenhang, dass man sagt, okay, die psychische Gesundheit ist ganz oft auch daran einzustufen, dass ich gute Beziehungen habe, in denen ich zufrieden bin, wieder einen guten Ehepartner, eine gute Familie und nicht notwendigerweise die, die wirklich viel Kohle machen oder ja wirklich auch diese größte physische Gesundheit haben. Also Quintessenz, long story short ist, schaut auf den Kopf auch, schaut auf eure mentale Komponente, weil die mentale Komponente große Auswirkungen auch nochmal hat auf Körper etc. und Geist logischerweise. Also das ist so ein bisschen die Quintessenz der Studie. Wir werden die natürlich komplett in den Shownotes verlinken, weil in 80 Jahren sind viele Daten zusammengekommen, aber zum Thema Langlebigkeit, genetische Faktoren und psychische Gesundheit ist das so ein bisschen das Feedback, was rausgekommen ist.
Ja, irrsinnig spannend, genau. In die Shownotes reinschauen, gerne mal runterladen, ein bisschen tiefer reingehen und vor allem wird auch spannend sein, was kommt da in Zukunft noch. Ne? Das Thema Longevity haben wir ja schon oft genug angesprochen, Brian Johnson und Co., die hier verrückte Dinge machen, um den Lifespan zu verlängern. Das Gemeine ist natürlich immer, man sieht es jetzt nicht so schnell, wenn ein 40-Jähriger sein Leben umbauen will. Spannend wird es ja dann, wird Brian Johnson 100 oder 120 werden oder auch nicht. Wir werden es hoffentlich im Podcast mitverfolgen, Martin, so müssen wir es sagen. Genau.
Nein, das ist richtig und es ist ja auch, abschließender Punkt dazu war auch noch in der Studie genannt, dass Einsamkeit ein riesiger Risikofaktor ist. Also tendenziell Leute, die einsam waren und wirklich alleine waren am Ende von ihrem Leben, die haben einfach einen signifikant höheren Risikofaktor gehabt für schlechtere Gesundheit und für einen früheren Tod. Also der Mensch ist doch ein gesellschaftliches Wesen.
Ein soziales Wesen.
Wesen, genau. Und deswegen ist dieses soziale Umfeld, die soziale Unterstützung ganz, ganz wichtig. Und das waren so ein bisschen die Faktoren.
Aber vielleicht daraus. Ein Take dazu, Martin. Ich habe jetzt auch, wie du auf LinkedIn wahrgenommen hast, die Apple Vision Pro testen dürfen. Und ein Take von mir war natürlich, jetzt wenn ich in meiner kleinen Wohnung zu Hause sitze, ich setze mir die Brille auf und gehe in die immerse Welt rein sozusagen und sitze dann am Lake Tahoe und es regnet und ich meditiere. Ich bin ja tatsächlich wirklich in einer anderen Welt. Oder beispielsweise habe ich mir da dieses Apple-Konzert angeschaut, wo die Dame singt, wo du dann geführt über die Kameraführung reingezoomt wirst und, wo du ja wirklich glaubst, du stehst fast real wirklich auf der Tanzfläche mit dabei. Die Gefahr der ganzen Technologie ist natürlich, dass wir glauben, und das ist ja immer das Paradoxe der sozialen Medien, dass es jetzt nichts, was großartig Soziales ist, weil wir uns ja in der realen Welt nicht sehen. Und dass Dinge wie Apple Vision Pro und natürlich Instagram und Co. gerade nicht dazu beitragen, unser soziales Leben oder unsere soziale Umgebung zu stärken und das ja genau in eine gegenteilige Richtung geht und deshalb wirklich besorgniserregend ist. Also über das haben wir das letzte Mal schon ein bisschen gesprochen, Impact von TikTok und Co. Und all die Dinge. Aber wir müssen einfach auch wieder schauen, als Menschen und Individuen zusammenzukommen. Und ich glaube auch, dass das eines der wichtigsten Dinge im Leben ist, wahre Freunde oder Menschen um sich zu haben.
Ist richtig. Und da ist aber auch wichtig, weil es war ein Finding, und sorry, wir reden so viel über die Studie, aber immer wieder kommen neue Dinge raus, was auch eine Aussage von der Studie war, man braucht auch nicht 500 Freunde, sondern lieber einige wenige und die kontinuierlich und eine starke Bindung dazu. Also das war auch so ein bisschen ein Finding dazu. Also man muss auch nicht der sein, der keine 70 gute Freunde hat, weil das ist eh schwierig, weil die kann ich eh nicht alle irgendwie immer befriedigen im Sinne von Zeit miteinander verbringen. Das wird nicht funktionieren. Aber lieber die man hat, sehr intensiv. Also ja, So viel dazu, genau. Flo. Also das war, das ist diese Harvard Study of Happiness.
Vielen Dank, Martin. Irrsinnig spannend, kannte ich so nicht und werde auf definitiv auch einmal ein bisschen tiefer reinschauen. Genau, Happiness oder Nicht-Happiness in der USA. Der November nähert sich, wir sind zwar erst im März, aber der große Wahlkampf steht vor der Tür. Und ich wollte in das Thema noch einmal ganz kurz reinspringen, Martin, weil du ja natürlich über deine Schwiegereltern, über deine Frau auch eine Beziehung in die USA hast. Nimmst du das Thema stärker wahr wie ich oder wie ein anderer, weil es die sozusagen natürlich ein bisschen mehr tangiert? Und wenn ja, wie radikal ist es schon da drüben? Oder müssen wir auf nächste Woche Miami warten, wo du dann auch wieder einmal auf US Ground bist, damit wir das mitbekommen?
Also grundsätzlich nimmt man schon ganz extrem wahr. Es ist Wahljahr, es ist im November, geht's um die Wurst. Und man kriegt es ja in Österreich mit, beziehungsweise im deutschsprachigen Raum, wenn man die Zeitungen aufschlägt. Es wird ja schon jetzt fleißig drüber berichtet, ist Biden überhaupt noch fit genug? Wird Trump diesen ganzen Verstrickungen aus dem Rechtssystem irgendwie noch entfliehen können? Kann er das bezahlen, wo er verklagt wurde? Er muss irgendwie 450 Millionen Euro zahlen. Jetzt wird ja auch hier bereits gemutmaßt, dass er mit ein paar von seinen Unternehmen an die Börse geht oder gegangen ist, um hier wieder frisches Geld zu
machen. Er will True Social mit einem Speck an die Börse bringen.
Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Okay. Und das ist natürlich für ihn, er will ein bisschen zu frischem Geld kommen. Also es ist schon interessant, er hat ja nie seine Tax Returns auch bekannt gegeben. Das heißt, man weiß ja bis dato nicht, wo wirklich seine ganzen Finanzen liegen. Und deswegen ist da sicherlich ein bisschen was im Busch. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das ist volles Thema, vor allem bei den Amis, weil natürlich da ist schon das große Zittern vor Trump, muss man ganz klar sagen. Und jeder, der so meine Family auch kennt oder ein bisschen meinen Background kennt von meiner Frau, die sind ja Mexican-American. Das heißt, die haben Migrationswurzeln, weil die Großmutter von meiner Frau ist ja sogar eine deutsche Jüdin, die damals unter Hitler nach Mexiko geflogen ist. Also die haben ja eine volle Immigranten-Story dahinter. Und deswegen sind die natürlich von der politischen Gesinnung, ohne du ins Detail reinzugehen, eher auf der Joe-Biden-Seite. Und deswegen ist es schon sehr spannend, auch hier mitzubekommen, wie das in den USA gerade abläuft, beziehungsweise wie das in den USA gerade auch sich schon entzündet und entfacht wieder in einem Wahljahr. Und das ist, ja, das merkt man schon ganz extrem. Also ich bin gespannt, was passiert. Meine persönliche Meinung werde ich jetzt nicht großartig hier kundtun, aber ich habe eine sehr, wie sagt man denn, ich glaube zu vermuten, wer Präsident wird. Und in dem Zusammenhang bin ich echt gespannt, was das mit dem Land machen wird. Weil wenn es der Trump wird und der Trump wirklich der neue Präsident ist, dann werden wir auch hier mit Russia oder mit Russland, Ukraine-Konflikt ein bisschen was erleben. Und wenn es der Biden wird, dann wird es sicher in diesem Fahrwasser ein bisschen weitergehen, aber dann wird es auch mit Israel spannend. Also ja, nicht so sehr über Politik reden, aber es ist spannend, man merkt es drüben und wir werden in diesem Superwahljahr auch dahingehend weiterschauen. Lieber Flo, ich versuche den Schwenk zu machen, wieder zurück in die Tech- und Finance-Welt und da hast du einen sehr interessanten Buchtipp mit dabei von Gerd Kommer. Was haben wir denn da heute im Programm?
Genau, ich versuche ja im Urlaub immer, wenn ich es irgendwie schaffe, dann auch Bücher unterzubringen und das ist mir bis jetzt schon dato sehr gut gelungen. Wir reden ja immer wieder über ETFs und Indexfonds, also Exchange-Traded Funds, kennen bereits viele und haben sich einige gewünscht, dass wir auch einmal tiefer gehen. Tiefer gehen werden wir heute in aller Kürze nicht, aber ich habe ein Buch mit, ich halte es jetzt gerade zu dir in die Kamera rein, Martin, das heißt Souverän investieren mit Indexfund und ETS, ein Investmentbuch für fortgeschrittene Privatanleger. Und ich wollte einfach einmal noch eines tiefer gehen in dem ganzen Bereich. Das ist wirklich ein Schmöcker. Das sind 551 Seiten vom Gerd Kommer. Das ist bereits in der 6. Auflage und auch Manager Magazin Bestseller. Und ich habe jetzt fairerweise nicht alle 551 Seiten gelesen, weil da viele Kapitel auch drin sind, wo man je ein bisschen drüber blättert. Aber es hat sehr viele Zahlen, Daten, Fakten wirklich gut analysiert, eigentlich seit der Zeit, wo es Wertpapiere gibt, seit der Zeit, wo es ETFs gibt. Es ist in Kapitel 3 zum Beispiel drinnen, Anlegefehler, die sie viel Geld kosten können. Das ist dann wieder runtergebrochen in viele kleine Fehler, sich auf Renditenangaben der Finanzindustrie verlassen, in das investieren, was in den letzten Jahren gut lief, auf die Markowitz-Methode vertrauen, glauben, mit Bankguthaben könne man Vermögen machen mit normalen Zinsen, bla bla bla. Was er enorm gut macht, er hat immer wieder dann tabellarisch dargestellt, ETF versus Bankguthaben versus dann einmal normal, also per anno Rendite, dann hat er irgendwie den maximalen Drawdown in einer Periode, was war das maximale Minus, dann hat er auch inflationsbereinigte Rendite und. Und es ist echt noch einmal unterstreicht, meiner Meinung nach, noch einmal zu 100% diese unglaublich gute Anlageform von ETFs. Vor allem dann, wenn man gewillt ist, das Ganze über eine Periode X, 5, 10, 15, 20, 30 Jahre zu machen. Er hat selber dann auch einen eigenen Weltportfolio-Ansatz drinnen, erklärt natürlich auch Dinge, was ist ein ESG-Fonds, was macht er den Unterschied, was kann gut oder schlecht sein, wie kann man zum Beispiel auch seinen ETF quasi noch mit Anleihen mischen und den maximalen Drawdown, also Staatsanleihen gehen ja tendenziell, wenn die Börse nach unten geht, dann immer nach oben, wie kann man einen guten Mix bauen. Er hat selber seinen eigenen ETF, den ich mir selber anschauen werde, also braucht man nur einmal googeln, Gerd Kommer. Und viele von unseren Zuhörern, wie gesagt, haben sich eben auch gewünscht, dass wir mal eine tiefere Session machen, die wird es auf alle Fälle einmal geben. Aber für jeden, der schon ein bisschen anlegt und schon ein bisschen was tut, kann ich das Buch nur wirklich sehr empfehlen, weil ich habe echt einige Learnings noch einmal mitgenommen daraus. Und vor allem, wichtiger wie die Learnings, die Tatsache, schwarz auf weiß zu sehen, dass keiner der Experten, nicht einmal die Ray Dalios, die Warren Buffett und all diese Menschen, die wirklich gut unterwegs sind, den Indexfonds auf eine gewisse Periode schlagen. Sondern da kann man 5 Jahre super gut sehen. Und er sagt da drinnen auch, es ist überhaupt kein Problem zu diversifizieren. Er redet von Asset-Diversifizierung versus Zeit-Diversifizierung. Und es ist total okay, den Immobilien beizumischen oder vielleicht Krypto beizumischen oder vielleicht ein paar Einzelaktientitel zu haben, wenn man ein bisschen das Risikoaffine hat. Immer mit dem Hintergedanken, dass das natürlich alles dann weg sein kann, was beim ETF so in dieser Art und Weise nicht passieren kann. Also er spricht sogar von einer 100%igen Ausfallsicherheit, weil würden alle dieser in einer MSCI World 1900 größten Unternehmen der Welt crashen, dann kann es auch die Welt irgendwie nicht mehr geben oder dann ist ziemlich egal, wer was du sonst hast. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich toll dargestellt und bin ein echter Fan und ich habe echt meine Takeaways mitgenommen. Und das ist für ein Buch für mich immer dann wichtig, wenn ich auch sagen kann, wow, I have what learned oder ich habe wirklich mitgenommen.
Ja, und ist natürlich aber ein dicker Schmöcker und ich glaube, da ist einiges drinnen. Und das ist ja auch das Spannende bei solchen Büchern, die kann man ja auch immer wieder revisiten, wenn man so schön sagt im Englischen. Also die kann man ja auch in einem halben Jahr wieder aufschlagen und wieder zurückschauen. Stichwort ETFs ist auch spannend. Im S&P 500 gibt es auch ein paar spannende ETFs. Wie gesagt, Disclaimer hier, keine Anlagetipps, aber ich habe da selbst investiert in den Vanguard S&P 500, in den iShares Co. S&P 500 und in den SPDR. Wir linken das gerne auch noch einmal in den Shownotes, weil die ja auch in Amerika sind mir die untergekommen und da bin ich seit ein paar Jahren mit drinnen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut, mache eine gute Rendite übers Jahr hinweg. Aber da können wir, wie gesagt, einmal eine eigene Session machen zum Thema ETFs und dann können wir da auch, glaube ich, ein bisschen mehr in die Tiefe reingehen. Ganz wichtig, Disclaimer, keine Anlagetipps, findet man auch bei uns auf www.btm-podcast.com.
Genau, /Disclaimer. Genau, und I've learned something, das wollte ich sagen, nicht I have what learned. Das war jetzt irgendein englischer irgendwas Ausdruck, den es so nicht gibt natürlich. Genau. Martin, wir nähern uns...
AI-Game mit dabei. Achso, wir nähern uns, ja, ich weiß, wir nähern uns dem Ende vom Podcast, aber ich würde gern 2, 3 Themen noch kurz reinschmeißen.
Unbedingt.
Die wir jetzt noch mit hier dabei haben, weil es einfach einerseits von dir reingekommen sind und gerade aktuell sind. Einerseits das Thema Temu, 3 Milliarden in Werbung bei Meta. Vielleicht kannst du dazu was sagen,
Flo. Ja, Temu, wäre mal interessant zu fragen, unsere Zuhörer und Ihnen, wer schon auf Temu bestellt hat und wer nicht. Angeblich sind ja das über 20% in diversen Ländern der Bevölkerung. Nonetheless, es sind Zahlen rausgekommen von Temu. Temu steht für Team Up and Pay Low oder irgend sowas, also ganz eine weirde Zusammensetzung. Aber es ist rausgekommen auch, dass sie letztes Jahr schon 2 Milliarden im Meta-Ad-Spending investiert haben. Dieses Jahr soll das irgendwo bei 3 Milliarden enden. Sozusagen der größte Account auf Meta, also auf Facebook und Instagram, was Werbung betrifft. Und die gehen da wirklich bold rein, tun damit Amazon weh, tun damit aber auch jeden... sage ich mal, Penny Shop oder Euro Shop oder NKD und Kick und wie sie alle heißen mögen, weh. Und das im großen Stile. Und ich habe einfach die Zahl sehr beeindruckend gefunden. Also wirklich unpackbar, dass da so viel geshoppt wird. Martin, hast du schon mal auf Temu gekauft?
Ich habe noch nicht auf Temu gekauft, habe parallel aber gegoogelt. Das heißt Team Up, Price Down. Also das ist auch ganz interessant.
Ah, Price Down.
Team Up, Price Down. Ja, du, weißt du, wir wissen ja immer, wenn was aus Fernost kommt, dann geht es relativ schnell und dann geben die wirklich Gas und ist ja meistens dann auch ein ein bisschen gebackt von diversen Investoren und Partnern oder Funds und deswegen wundert es mich jetzt nicht, aber schon krass, dass die der größte Account sind und hier 3 Milliarden für Werbung bei Meta ausgeben. Team Up, Press Down, Temo, werden wir weiter verfolgen. Flo, wir sind in den Milliarden-Spendings drinnen im Bereich Werbung. Der PIF investiert 40 Milliarden in AI. Was hat es damit auf sich?
Genau, der PIF, der Private Investment Fund des saudi-arabischen Landes, der in sehr viele Zukunftsthemen investiert, hat jetzt beschlossen, AI ist eines der wichtigsten Themen und wir müssen da mitspielen und haben gleich einmal eine Ansage gemacht mit kolportierten 40 Milliarden, die sie investieren wollen. Jetzt geht es natürlich auch darum, die Allokation von Nvidia und Co. zu bekommen. Da geht es ja um die Blackwell-Chips wahrscheinlich mittlerweile schon, über die wir das letzte Mal auch gesprochen haben. Für mich war es aber eine unglaubliche Summe und zeigt einfach, wie das AI-Game ernst genommen wird. Nicht nur von Microsoft, OpenAI, Google Gemini und vielen anderen Startups, die man so hört, sondern dass da auch aus Saudi-Arabien, die sich auch immer mehr als Startup hat, mit Riad präsentieren, hier wirklich in das Game groß reinsteigen und das Ganze meiner Meinung nach immer für Europa schwieriger und schwieriger wird.
Mhm. Ja, ich bin gespannt. Die Saudis, wenn man verfolgt, das eh ganz stark mit, was da im Moment auch passiert. Ich habe gestern ein Video auf TikTok oder am Wochenende ein Video auf TikTok gesehen. Man kriegt jetzt als Small Business Owner auch 30 Jahre Steuerbefreiung oder so. Keine Ahnung. Das ist einmal die Titelline gewesen. Da steckt sicher ein bisschen mehr dahinter und ein paar Sternchen und das ist an viele Strings attached wahrscheinlich. Aber das ist im Moment unglaublich, was Saudi am globalen Markt macht. Nicht nur im Sportbereich, wo wir es ja wissen über Cristiano Ronaldo und Co., sondern generell, ja, die sind sehr, sehr, sehr aktiv. Also das werden wir auch in Zukunft noch sehen, lieber Flo. Wir sind bei, ja, eigentlich schon beim Ende wieder angekommen, lieber Flo. Was haben wir denn noch, was wir besprechen wollen? Oder gehen wir schon in den Outlook auf Nummer 14?
Ich hätte gesagt, all das nehmen wir für nächste Woche mit. Was wir noch erinnern stehen haben, die Reddit-Aktie vielleicht ganz kurz, haben wir letzte Woche kurz besprochen, ist 50% nach oben gegangen, dann ein bisschen nach unten, hat sie aber mittlerweile auch wieder eingependelt. Also ein sehr erfolgreicher IPO. Viele Insider, nicht Insider, aber Leute, die sich damit etwas näher beschäftigen, sagen aber, vorsichtig sein, wir sind wieder, kein Anlagetipp, aber vorsichtig sein insofern, da Reddit bei Google noch nie besser und höher gerankt war und tendenziell wieder ein bisschen nach unten geht, somit natürlich Traffic verlieren könnte und auch viele Reddit-User Aktien bekommen haben, die natürlich dann positive Werbung machen. Ich habe noch nicht zugeschlagen und werde das vermutlich auch nicht machen. Werden wir weiter mitverfolgen und nächste Woche, Martin, was machst du in Miami? Du hast das ganz kurz angesprochen. Was ist die Konferenz? Gib uns noch einen kleinen Cliffhanger, damit wir uns freuen, was wir nächste Woche besprechen können.
Nächste Woche bin ich in Miami bei Summit at Sea und da ist vielleicht jetzt auch schon dann die Überleitung zum Podcast Nummer 14 in dem Fall. Und auf Summit at Sea, das ist eigentlich eine Konferenz auf einem Virgin-Schiff von Richard Branson. Da treffen sich 4000 Leute und diskutieren über die Themen, die was wir im Podcast auch immer diskutieren, also Business, Technology, AI wird natürlich ein großes Thema und eine meiner Leidenschaften, die Musik wird auch viel dort behandelt. Alles, was sich aus der Welt der Musik und Culture quasi betrifft und was sich gerade so im Moment tut. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Megan Rapinoe wird sprechen, auch die Sportlerin vom US-Nationalteam, die mit den pinken Haaren. Also ja, Scott Galloway und Co. Also da bin ich schon sehr gespannt, was nächste Woche sich hier alles geben wird. Es kommt drauf an, weil es ist nächste Woche am Wochenende, lieber Flo, vielleicht hören wir uns davor sogar nochmal. Aber in diesem Zusammenhang können wir jetzt schon eigentlich auf den Outlook gehen für den 14er Podcast. Und lieber Flo, sollen wir heute den Spieß einmal umdrehen und ich gebe dir gerne den Outlook für den Podcast Nummer 14 und verabschiede mich auf diesem Wege bereits jetzt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir sind am Ende der Episode 13 angekommen, wieder vollgepackt. Flo, wir sind ja nochmal durch die Hälfte unserer Themen durch und deswegen werden wir einiges auf nächste Woche schieben. Wir freuen uns, genießt euer Wochenende, euren Morgensport, euren Commute. Wir haben ja auch das Feedback bekommen von einem Zuhörer, der uns tatsächlich immer um 1 Uhr früh hört am Samstag, weil er da von der Arbeit nach Hause fährt. Also richtig lustig, hat mir auch ein Foto geschickt dann über LinkedIn. Also ja, in dem Zusammenhang freuen wir uns auf nächste Woche. Genießt euer Wochenende. Lieber Florian.
Ja, vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Nächste Woche werden wir ganz kurz ein bisschen über Apple sprechen. Da gibt es das eine oder andere Problem, dass Apple der Innovation ein bisschen hinten nachhinkt. Dazu gibt es ein paar Strafzahlungen und Apple ist ja die hat den höchsten Market Cap der Welt als Firma, die über $3 billion sozusagen bewertet ist. Und was werden wir noch besprechen? Ich glaube, wir haben einen enorm spannenden Case mit dem David Beckham, der aus der Harvard Business School kommt. und viele weitere kleine Themen. Ich würde eher meinen, Martin, du wirst uns aus Miami mit ein paar Dingen überraschen und ich will es auch nicht mehr zu lange machen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Ich habe ein lustiges Buch noch im Urlaub mit. Ich kaufe mir dann immer so ein bisschen Funbook, das heißt Unnützes Wissen 2024. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr kriegt jetzt noch 3 Takes von mir, die ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht gewusst habt. Zum Beispiel, wir atmen täglich etwa 10.000 Liter Luft ein und aus. Wer wusste das schon? Alle Kopfhaare zusammen wachsen monatlich etwa 1 Kilometer. Hätte jetzt nie und nimmer geglaubt, der Kilometer ist wirklich weit. Und gesunde Menschen besitzen 656 Muskeln. Beim Mann entspricht dies etwa 40% der Körpermasse. Bei einer Frau sind es etwa 32% der Körpermasse. Mit diesen spannenden Zahlen, Daten, Fakten entlassen wir euch in einem wunderschönen Samstag. Wünschen euch ein schönes Wochenende, schönes verlängertes Osterwochenende für alle, die Osterhasen und Co. genießen dürfen. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächsten Samstag wieder hören im BTM-Podcast. Vielen Dank, Baba. Auf Wiedersehen.
Business, Technology and Millions. Der Podcast mit Florian Gschwandner und Martin Kaswurm. Come on.